Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Deutschen Restless Legs Vereinigung. In unserer dritten Folge spricht Waltraud mit der Kinderärztin und Schlafforscherin Dr. Barbara Schneider, die das Thema RLS einmal aus Sicht der Kinder bzw. der Eltern betrachtet, was aktuell leider noch viel zu wenig vorkommt. Umso besser, dass sich Frau Dr. Schneider Zeit für uns genommen hat. Und damit, denke ich, reicht's schon mit der Vorrede. Viel Spaß mit Waltraud und Dr. Schneider.
Hallo und schönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute freue ich mich sehr über die Teilnahme in unserem Podcast, unserem dritten schon bereits von der RLS-Vereinigung, mit einer Kinderärztin und Schlafmedizinerin, Frau Dr. Barbara Schneider. Hallo, Frau Dr. Schneider.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass Sie am anderen Ende sind sozusagen. Und wir haben uns natürlich naturgemäß zu Ihrer Professur ein Thema ausgesucht, das heißt RLS bei Kindern. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz schwieriges Thema, also für mich stellt sich jetzt schwierig dar, für Sie wahrscheinlich nicht so sehr. Ich habe auch tatsächlich einen Sohn, der von mir RLS geerbt hat. Mhm. Das habe ich allerdings auch erst und er auch erst bemerkt, wie er schon erwachsen war. Also so wie bei mir auch. Habe ich da was falsch gemacht? Habe ich was verpasst?
Wahrscheinlich nicht, aber so ganz einfach klingt das Thema für uns Kinderärzte auch nicht unbedingt, weil es schwer ist zu erfassen im Kindesalter. Also das ist wahrscheinlich das, was Sie erlebt haben, dass Sie es erst spät bemerkt haben. So geht es uns auch manchmal, weil die Symptome sehr stark schwanken können. Also das ist so der Klassiker bei im Kindesalter, bei vielen anderen Dingen auch, dass mal ein Symptom auftaucht und sehr stark und belastend sein kann und dann wieder verschwindet und wieder aus dem Blickfeld rutscht und man gar nicht so bemüht ist, einen Arzt aufzusuchen oder einen Experten aufzusuchen. Wir wissen aber von den erwachsenen Patienten mit RLS, die haben uns darauf hingewiesen eigentlich und gesagt, ihr müsst unbedingt dahin gucken, weil wir eigentlich alle unsere Erstsymptome in Kinder- und Jugendalter hatten. Und wir wurden eigentlich nicht ernst genommen. Und daraufhin haben wir das nochmal ein bisschen mehr in den Fokus genommen und mal geguckt, wie häufig kommt es denn eigentlich wirklich vor und ist es ein Thema? Aber es ist schwer greifbar. Das ist das eine, dass es so fluktuierende Symptome hat. Und das andere ist, dass sie natürlich mit Kindern anders reden müssen, um rauszufinden, wo drückt im wahrsten Sinne des Wortes der Schuh. Also wenn ich da nach unruhigen Beinen frage bei einem 8- oder 9-Jährigen, dann schaut mich der verwundert an und sagt, natürlich sind die unterwegs, diese Beine, ja, das tun die eh den ganzen Tag. Aber da muss man ein bisschen gucken, wie beschreiben einem Kinder und Jugendliche ihre Symptome und da tut's gut daran, die Wortwahl zu nehmen, die Kinder einem anbieten.
Haben Sie da ein Beispiel?
Ja, also wenn ich Sie frage, ob die zappelig sind die Beine, das kommt ganz häufig vor, aber häufig ist es auch eher ein schlechtes Gefühl in den Beinen. Also es wird da was drauf rumkrabbeln oder manche beschreiben einen auch, es zwickt die ganze Zeit irgendwas oder es beißt mich was in die Beine. Was auch hilfreich sein kann, ist, weil es mit den Worten oft nicht funktioniert, die Kinder zeichnen zu lassen. Oder man hat mal so ein Strichmännchen und dann deutet man darauf hin und sagt, zeig mir mal, wo sind die kribbelig, die Beine, oder wo zwicken dich die, oder was kannst du tun, dass das besser wird? Und dann kann man sich so ein bisschen entlanghangeln und die Symptomatik rausarbeiten.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass da natürlich, ich meine, so kurz, Sie sind jetzt Fachärztin und Expertin auf dem Gebiet, aber wenn ich natürlich jetzt ein Kind zu Hause habe, egal welchen Alter, wahrscheinlich ganz klein noch nicht, aber dann doch vielleicht mit 4, 5 oder so oder 6, wo sie sich ausdrücken können ein bisschen, ich gehe dann erstmal zum Kinderarzt, zum Hausarzt. So, der kennt sich natürlich fachgemäß nicht so gut aus wie Sie.
Ja.
Und ja, schickt mich dann zu Ihnen oder zum Neurologen oder Neurologe kommt dann erst im Erwachsenenalter, oder?
Ja. Also der Kinderarzt ist tatsächlich ja schon die richtige Ansprechperson für alle möglichen Belange. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, warum da mal was wehtut oder unruhig ist oder sich blöd anfühlt. Aber tatsächlich haben Kinderärzte ein Restless-Legs-Syndrom nicht so ganz auf dem Schirm, weil es tatsächlich als solches benanntes Krankheitsbild selten vorkommt und man eigentlich gar nicht denkt, dass es auch im Kindesalter vorkommt. Es ist ja sowieso ganz eigenartig, dass sich da so ein Schlafmediziner damit befasst, mit zappeligen Beinen. Da denkt man sich auch, das ist eigentlich die falsche Fachrichtung. Gehört ja eigentlich tatsächlich zu den Neurologen oder zu den Neuropädiatern in unserem Fall. Aber wenn die Beine unruhig werden oder schmerzhaft sind oder sich blöd anfühlen und das am Einschlafen hindert, dann ist es quasi die Schnittmenge, die wir mit den Neuropädiatern haben, weil dieses nicht einschlafen können, weil die Beine zappelig sind oder der Schlaf ist in seiner Abfolge in der Nacht gestört, ruft uns natürlich dann wieder eher auf den Plan, um zu gucken, wie ausgeprägt ist denn diese Störung oder haben wir es mit ganz was anderem zu tun, was auch eine Bewegungshäufigkeit im Schlaf zum Beispiel verursacht.
Das heißt, wenn ich als Erwachsener betroffen bin, ja, wie ich zum Beispiel jetzt, ich hätte müssen zum Kinderarzt gehen und sagen, ich habe RLS, aber bei mir wurde es auch erst nach 8 Jahren diagnostiziert. Also ich habe auch sehr viele Jahre auf die Diagnose, auf die richtige gewartet. Das heißt,
Also
ich
das
habe das
Wissen,
verpasst, diese Zeit.
ja, also was wir schon auch wissen, ist, dass es ja so familiäre Häufungen gibt. Also das, was Sie so berichten, das kenne ich auch aus den Anamnesen, oder den Geschichten, die mir die Eltern erzählen, oder wenn man da mal nachfragt, ja, das Kind berichtet über unruhige Beine und kann nicht einschlafen und man fragt so ein bisschen, kennen Sie denn das aus irgendeiner Richtung? Hat es die Oma vielleicht oder Sie selber oder hatten Sie es während der Schwangerschaft? Dann wird ganz häufig genickt, trotzdem aber auch ganz häufig nicht auf den gleichen Nenner gebracht. Also auch wenn es die Oma hat, die hat es ja schon ganz lange, dann heißt es das nicht, dass man dann draufkommt, dass das eigene Kind vielleicht das Gleiche haben könnte. Es ist aber offensichtlich schon auch eine genetische Komponente da. So ganz erforscht ist das ganze Thema ja auch noch nicht bis zum Ende, so dass wir es eigentlich auch noch nicht so gut verstanden haben und uns immer so ein bisschen annähern müssen. Aber ja, wenn man solche Geschichten erfragt, kommt man da schon drauf, dass das wahrscheinlich auch ein Thema ist. Und dann ist aber immer die Frage, okay, vermute ich ein Restless-Legs-Syndrom beim Kind. Was muss ich denn jetzt tun? Und weil es so schwankende symptomatische Verläufe hat, ist das so eine Art An-Aus-Phänomen. Also immer wenn die Kinder zum Beispiel Wachstumsschübe haben, dann kann das mal stärker werden, und unangenehmer werden. Und dann gibt es aber wieder Phasen, wo es wieder sich alles beruhigt und gar kein Problem darstellt. Und deswegen nützt eigentlich die Diagnosestellung alleine nichts, sondern man muss immer ein bisschen eher dranbleiben, was ist jetzt relevant, wo kommt es wirklich zu einer Störung vom Schlaf, wo kommt es tatsächlich zu was Behandlungsbedürftigen.
Das heißt, man behandelt eher die Schlafstörung als das Restless Leg
Ja,
Syndrome, oder
man hat
wäre
einfach
das?
Schlafstörung, weil die Beine zappelig sind und da müsste man eigentlich hinschauen. Was uns eher passiert oder was den Kindern eher passiert, ist, dass die Schublade falsch aufgemacht wird. Anstatt der Diagnose Restless Legs, die Vermutung besteht, dass das ein hyperaktives Kind sein könnte. Und da
Oh
wird
ja.
eine ganz andere diagnostische Schiene aufgemacht.
Ja.
Dummerweise gibt es beim hyperaktiven Kind auch die Überschneidung zum Restless Legs-Syndrom. Also da kommt es einfach auch häufig vor, sodass man da die Trennschärfe ganz schlecht hat und oft die Kinder gar nicht zuerst zum Neuropädiater oder zum Schlafmediziner kommen, sondern in der ADHS-Abklärung landen. Das
Ist
ist
es
eigentlich
dann,
eher unser Thema.
ist es dann tatsächlich so, dass diese Fehldiagnosen, also ADHS oder ja, Hyperaktivität, die dann mit Medikamenten behandelt werden?
Erleben wir häufig, dass
Was?
die Kinder
Schon, ne?
diagnostiziert
Ja.
werden als ADHS-Patient und eben entsprechend auch schon ein Therapieversuch gemacht wird, was manchmal die Symptomatik ablindert, aber die Schlafstörung meistens nicht mit therapiert. Weil
Ja.
da die Medikamente, die gegeben werden, sind für die Erhöhung der Konzentration am Tag und die
Ja.
sind natürlich am Abend wieder weg und da bricht eigentlich aber auch das Symptom erst wieder so richtig auf. Ja.
Also davon habe ich auch schon tatsächlich auch gehört von jemandem, der ADHS als Erwachsener sehr stark hat und auch RLS. Also der ist wirklich mit beiden betroffen. Und das scheint wohl sehr häufig zu sein, diese Komorbidität, ne, bei
Gibt es bei anderen
ADHS.
Sachen auch, dass das zusätzlich auftritt? Das kennt man zum Beispiel auch bei Patienten, die unter Narkolepsie leiden. Das ist eine Erkrankung, wo man plötzlich einschläft, obwohl man es gar nicht möchte. Da sehen wir das auch häufig. Also es hat eben was mit dem Hirnstoffwechsel zu tun und deswegen gibt es da solche Verbindungen oder Komorbiditäten, wie wir das nennen.
Ja, genau. Was passiert jetzt weiter, wenn dieses Kind in die Transition kommt? Also der ist jetzt 10, 12, kommt dann so langsam ins Teenageralter, wo er sich dann vielleicht schon besser ausdrücken kann, was seine Problematik angeht, oder ja, soll
Ja,
man dann weiter?
der Teenager hat manchmal das Problem, dass der dann gar nicht mehr mit uns sprechen
Ja,
will.
genau, das war
Der Teenager
jetzt
findet ja Arztbesuche per se überflüssig und dass er da irgendwas erzählen
genau,
muss,
also.
ist auch schwierig. Aber es gibt tatsächlich mittlerweile auch für Kinder und Jugendliche angepasste Fragebögen, die
Ah,
einem das Leben
okay.
etwas erleichtern können, die also diese klassischen Symptomatiken abfragen, auch mit Bildern, wo man auch einem verflossenen Jugendlichen mal dazu bewegen kann, ja oder nein zu nicken oder irgendwas von sich zu geben oder aufs Bild zu deuten und sagen, ja, das kenne ich auch.
Gut, das ist dann diese typische Pubertätsphase wahrscheinlich, ne?
Ja, also da hat man grundsätzlich ja keine Lust auf irgendwelche Erkrankungen und schon gleich gar nicht irgendwelche
Kann ich
Befragungen
mich erinnern,
mit der
ja.
Ärztin. Ja, genau.
Bei drei Kindern weiß man das ja irgendwie noch.
Ja, das stimmt.
Ja. Und was passiert dann weiter? Geben Sie diese Kinder, Jugendlichen dann ab in die Erwachsenen
Also
mit?
wenn, ja, also wenn, ich
Ja.
kann tatsächlich bis zum 18. Lebensjahr therapeutisch tätig sein. Und
Ah.
dann, wenn es wirklich diagnostiziertes RLS ist, muss man dann gut schauen, meistens schon ein bisschen eher, wer übernimmt. Weil zu erwarten ist, dass sich es im Erwachsenenalter ja nochmal anders verhält. Das Wachstum ist beendet und die Symptomatik kann sich ja dann nochmal ganz anders darstellen. Da brauchen die zumindest irgendwo eine Idee, wo sie sich hinwenden können, wenn das relevant wird.
Jetzt noch die Frage, Sie haben ja im Schlaflabor auch viel gearbeitet und Studien betrieben. Ist es tatsächlich so, dass man dann diese Schlafstörungen auch im Schlaflabor abklärt, bei Kindern auch?
Ja, also man muss jetzt nicht unbedingt ein Schlaflabor machen, um ein Restless-Legs-Syndrom rauszufinden. Das ist tatsächlich was, was man eher über die Befragung eingrenzt. Aber es gibt ganz häufig die Situation, dass es schwammig bleibt. Ja? Dass man sagt, ja, also der schläft unruhig, der hat Probleme mit dem Durchschlafen. Aber ob es jetzt wirklich die unruhigen Beine sind oder ob der vielleicht ein ganz anderes Schlafproblem hat und die unruhigen Beine dazukommen als Symptom. Also ich gebe Ihnen mal das Beispiel, dass Kinder, die so im Grundschulalter sind, ja häufig schnarchende Kameraden sind. Die haben einfach in ihrer Kindergartenzeit ganz viele Infekte durchgemacht und ganz häufig bleiben vergrößerte Adenoide, das sind die Nasenpolypen oder vergrößerte Rachenmantel. Und dann atmen die Kinder überwiegend über den Mund im Schlaf und schnarchen ganz ordentlich. Und das ist anstrengend. Und es kann tatsächlich dazu kommen, wie bei den Erwachsenen auch, dass die Muskulatur, die ja auch erschlafft und ein bisschen auch schlafen geht, mit den Kindern immer, die schlafen dann auch alle, dass die oberen Atemwege zusammenfallen und das nicht nur Schnarchen ist, sondern tatsächlich ne, zusammengeklappter oberer Atemweg, was eine Obstruktion bedeutet. Also die kriegen ein obstruktives
Schlafapnoe.
Schlafapnoe-Syndrom. Und das merkt der Körper, sagt, oh, das ist irgendwie ungünstig, ich kriege hier gerade ein bisschen schlecht Luft. Und was der Körper dann macht mit sich selber, ist, sich ganz klein bisschen aufwecken. Man nennt es Arousal in der Fachsprache. Das heißt, man wacht jetzt nicht auf und sagt, hallo, guten Morgen, ich bin ausgeschlafen, sondern man kommt aus seinem tiefen Schlaf raus in eine bisschen oberflächlichere Schlafphase. Und dann bewegt man sich meistens dabei in eine andere Schlafposition, wo es meistens dann etwas leichter ist mit dem Weiteratmen. Und das Bild ist aber auch sehr unruhig. Also wir können da tatsächlich bei jemandem, der viel schnarcht, auch manchmal sehr viel Bewegungen erleben. Und die Abklärung ist wichtig. Habe ich es mit nur eine Bewegungshäufigkeit zu tun, die am Einschlafen hindert oder stört? Oder habe ich Bewegungstätigkeiten der Beine, die den Schlafablauf stören? Oder sind die Beine eigentlich ein Ausdruck von sich ständig ändernder Schlafposition, weil die Atemwege eigentlich das Thema sind? Und da macht es Sinn, ein Schlaflabor zu machen, um die Differentialdiagnose, also den Unterschied zwischen dem einen und dem anderen hinzubekommen.
Oder wahrscheinlich auch Mimics zu sehen, ne? Also
Genau.
so ähnlich wie RLS. Also es gibt ja noch andere Erkrankungen
Richtig.
der
Und dann ist es ja auch
Extremitäten.
noch spannend, dass Kinder sich grundsätzlich viel bewegen im Schlaf, also viel häufiger wie die Erwachsenen. Also wenn man sich so die Kleinkinder nochmal in Erinnerung ruft, da gibt es welche, die legen sie ins Bett und die bleiben da so liegen. Und es gibt aber so kleine Probeller. Die wandern im Bett
Ja,
die ganze
ja.
Nacht. Also wir wachen ganz anders auf, wie sie eingeschlafen sind. Und die Bettdecke ist auch irgendwo verloren gegangen zwischendurch. Und wenn Sie die untersuchen und die kein großes Problem haben, dann haben Sie einfach Kinder, die sich viel bewegen. Also es gibt Kinder, die durch die Bewegung gar nicht aufwachen. Und damit haben sie auch gar keine Schlafstörung, sondern einfach ein Kind, das sich viel bewegt im Schlaf und damit aber gar kein Problem entwickelt. Das ist übrigens auch der Grund, warum Kinder manchmal aus dem Bett fallen, weil die eben nicht aufwachen müssen, um sich zu bewegen. Der Erwachsene wacht immer so ein ganz klein bisschen auf, bevor er sich da umdreht. Oder nicht. Und deswegen merken die nicht, huch, hier ist mein Bett zu Ende. Und dann kann es eben im Kleinkindalter passieren, dass die da mal rauspurzeln. Also nicht jedes Kind, das sich viel bewegt, hat ein Restless-Legs-Syndrom oder ein Schlafapnoe-Syndrom, aber es
Na, Gott
kann
sei
ein
Dank.
Fall sein. Ja, zum Glück, weil das natürlich, da hätten wir ganz andere Zahlen. Aber es
Stimmt,
lohnt sich,
stimmt.
eben mal nachzugucken.
Sie haben ja jetzt auch eine Studie durchgeführt, oder? Eine
Es
neue
gibt,
Studie mit den neuen Leitlinien der
ja, es
Restless.
gibt eben, es gibt eine neue Leitlinie. Da sind die Studien, die aktuell sind, erfasst. Und wir sind gerade so ein bisschen dran zu gucken, sind denn die Zahlen, also wissen wir genug über die Häufigkeit des Restless-Legs-Syndroms im Kindesalter? Das ist eine Studie, die jetzt gar nicht jemanden befragt, der schon mit einem Symptom kommt, sondern die Studie richtet sich an Kinder, die in der Schule sind. Und also eine Befragungsstudie, kennt ihr sowas? Ja? Kennt ihr unsere Gebeine? Habt ihr so ein Problem oder habt ihr das nicht? Die Ergebnisse gibt es da noch nicht, aber das ist ganz spannend, weil wir davon ausgehen, dass ganz viele Kinder, auch wenn sie Symptome haben, davon nicht unbedingt berichten.
Ah, ja.
Das wissen wir aus anderen Studien, dass es Sinn macht, Kinder zu befragen. Es gibt eine Kölner Studie, die ist schon ein bisschen älter. Die hat eigentlich zum allerersten Mal überhaupt Kinder befragt zu ihrem eigenen Schlafverhalten. Sonst fragt man immer die Eltern. Und die Eltern sehen und hören es ja nur, wenn die Kinder tatsächlich so ein Problem haben, dass sie um Hilfe bitten. Also der Klassiker, ich kann nicht einschlafen, ich brauche noch mal was zum Trinken, mir ist langweilig, ich kann nicht. Das fällt auf. Oder wenn die Kinder im Urlaub im gleichen Zimmer schlafen zum Beispiel oder solche Dinge. Aber Kinder, die eigentlich in ihrem Bett bleiben und sich trotzdem schwer tun mit dem Einschlafen und nicht darüber berichten, die fallen den Eltern so nicht auf, die fallen dann am Morgen auf, dass man die nicht aus den Federn kriegt und dass die vielleicht auch grantig sind und nicht gut, also ja, schlechte Laune haben und müde wirken und unkonzentriert wirken. Da kommen die Eltern dann aber über die Ecke oder die Schule kommt und sagt, also mit dem ist nichts anzufangen in der Früh, der ist eigentlich total müde, was macht denn der da? Schläft der genug?
Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Und die Frage ist ja gar nicht, schläft er genug, sondern eigentlich schläft er gut genug. Also ganz
Ja.
häufig haben sie, das sind ja so zwei Bausteine. Das eine ist die Länge. Da haben manchmal die Pubertierenden ihr Problem, weil die abends später müde werden. Das ist auch was Normales, dass die später müde werden. Die dürfen aber nicht länger schlafen, weil die Schule ganz normal weiter um 8 meistens startet. Und die haben so das Problem, dass die Länge nicht mehr ausreicht. Also die hätten einen höheren Schlafbedarf und kriegen nicht genug. Und das andere ist aber, dass man immer gucken muss, wie alt ist der Mensch und schläft er genug? Und wenn er genug schläft, schläft er auch wirklich gut genug. Weil die Störung der Schlafqualität hat genauso große Auswirkungen auf Konzentrationsfähigkeit und Müdigkeit, wie die Schlaflänge.
Aber auch der Rhythmus, ne? Der Schlafdruckrhythmus ändert sich ja auch im
Ja,
Laufe
das erinnert
der
sich, ja,
Jahre.
genau.
Ja.
Ja, genauso wie die Grundschulkinder, das sind halt so die frühen Vögel, denn die stört das nicht, wenn die in der Früh um 6, 5, 7 aufstehen. Also überwiegend stört es nicht.
Am liebsten in den
Aber
Ferien auch dann noch.
in den Ferien sind die da alle wach, wenn die Restfamilie eigentlich schlafen möchte.
Genau.
Aber die Jugendlichen halten von der morgendlichen Zeit eigentlich in der Regel nichts.
Also die Schule müsste eigentlich um 10:30 beginnen.
Ja, da hatte ich jetzt tatsächlich eine sehr spannende Unterhaltung. In meinem Urlaub war ich in den USA und da gibt es jetzt, das ist sehr unterschiedlich geregelt bei denen, aber es gibt einen Bereich, wo die das jetzt mal versuchen umzusetzen. Die haben geswitcht, die Grundschulkinder hatten da immer später angefangen und die höheren Klassen früher und jetzt haben sie es umgedreht und versuchen das mal. Und ich hoffe, sie begleiten es auch tatsächlich wissenschaftlich, damit wir mal rausfinden, ob das, wenn das so läuft, auch tatsächlich den Effekt macht, den wir uns immer vorstellen, dass nämlich die Jugendlichen dann etwas ausgeschlafener sind, wenn die
Ja,
schlafen in der Schulzeit.
ich glaube, das habe ich schon mal in einem Vortrag gehört, dass da dieser Rhythmus, den die Jugendlichen oder von einem Kind, Kleinkind zum Jugendlichen und zum Erwachsenen sich ändert und dadurch auch die Arbeitszeiten ja eigentlich angepasst werden sollten, könnten.
Ja, da haben nicht immer alle Lust auf dieses Gespräch, aber ja, schlau wär's. Schlau wär's.
Ja, natürlich. Also so flexible Arbeitszeiten wären schon für manche Personen, also für mich wäre das zum Beispiel auch gut gewesen. Also ich bin auch eine, die gerne in der Früh länger schläft, dafür dann abends später und in der Früh länger. Und ich wäre auch ganz gern erst um 10 Uhr arbeiten gegangen. Aber gut, das ging dann mit Schichtdienst auch nicht, weil dann musste ich auch um 6 Uhr antanzen.
Ja, das kenne ich auch. Also ich bin auch eigentlich eher ein später Vogel. Aber wenn Sie in der Klinik arbeiten und ständig sich verändernde Arbeitszeiten haben, eben Stichwort Schichtdienst, das merkt man, kann man, wenn man jünger ist, immer noch besser. Und das merkt man irgendwann, dass man sich nicht mehr so gut umstellen kann.
Ja, das ist richtig, ja. Aber gut, so flexibel kann man nicht sein. Nochmal zurück. Was mache ich jetzt oder was macht man jetzt mit einem Kind, das jetzt RLS diagnostiziert bekommt?
Also das Erste ist tatsächlich, dass ich mir immer den Eisenstoffwechsel bei den Kindern anschaue. Der Eisenstoffwechsel spielt eine große Rolle in der ganzen RLS-Thematik. Und dann kann man sich immer ein bisschen fragen, warum eigentlich? Eisen ist was super wichtig ist im gesamten Körper. Jede Zelle braucht Eisen. Und Eisen wird gespeichert vom Körper. Körper speichert nicht so wahnsinnig viele Sachen, aber Eisen speichert er. Deswegen geht er da ein bisschen vorsichtig damit um, dass er sich eben nicht überlädt und nimmt nur gewisse Anteile der Nahrung überhaupt auf oder über die Nahrung auf und hat einen kleinen Speicher. Das drückt sich im Ferritin aus. Das ist unser Depotwert quasi. Und der ist ganz spannend anzuschauen, weil der gibt uns eine Aussage darüber, ist der Speicher voll oder nicht voll. Und dann hat der Körper oft einen nicht mehr gut gefüllten Speicher und kriegt Probleme. Also er hat noch gar keinen Eisenmangel, die man so bei einer Anämie kennt, also wenn man Blutarmut hat. Das passt noch alles, aber der Eisenspeicher ist schon ein bisschen mau. Und dann macht der Körper eine interessante Sache, weil der ist ja ein Schlauer. Der sagt, okay, für was brauche ich es ganz dringend? Was hat jetzt Vorfahrt, wenn mein Speicher nicht mehr so voll ist? Also Vorfahrt hat auf jeden Fall, haben die roten Blutkörperchen, weil die transportieren mir meinen Sauerstoff und mein CO2, also das Ausatmengas. Und was brauche ich eigentlich noch? Also alle meine Immunzellen brauche ich, also die weißen Blutkörperchen, die haben auch Vorfahrt. Und wo könnte ich denn jetzt sparen? Ne, der haushaltet dann so ein bisschen. Und dann spart er an Enzymen. Da ist ein bisschen nicht so großzügig gesagt, da spare ich es mir dann ein bisschen ein. Und eines der Enzyme brauchen wir für die Dopaminherstellung. Wenn das nicht so viel vorkommt, dann haben wir einfach auch relativ wenig Dopamin. Und das ist so ein bisschen der Zusammenhang zwischen Dopamin und Eisen. So, und jetzt raten Sie mal, was bei Kindern passiert. Die kommen auf die Welt und was die hauptberuflich machen, ist erstmal wachsen. Was ihnen dann noch passiert, ist, dass sie sich mit der Außenwelt auseinandersetzen müssen. Da kommen ständig Erreger und Feinde von außen. Das heißt, das Immunsystem ist super, super aktiv. Das kennen alle, die Kinder haben. 2 Tage Kindergarten, 5 Tage krank. Das ist manchmal so in den Wintermonaten. Genau. Also ein Infekt jagt den nächsten. Da ist man eigentlich ganz unglücklich, aber das gehört zum Lernen des Immunsystems dazu. Aber auf beiden Seiten habe ich ganz hohen Eisenverbrauch. Ja, beim Wachsen brauche ich viel Eisen und bei Immunabwehr brauche ich auch viel Eisen, sodass da in gewissen Lebensphasen tatsächlich die Eisenspeicher richtig mausen. Also die sind richtig runtergefahren oder können nicht so schnell aufgefüllt werden. Und weil es eine genetische Komponente zu geben scheint, wann jemand ein Restless-Legs-Syndrom entwickelt oder nicht, haben wir Kinder, die haben niedrige Eisendepots und kein Problem damit. Und dann haben wir Kinder, die dann symptomatisch werden, wenn ihr Eisendepot zu gering ist. Und da jetzt in den Wintermonaten messen wir das häufig, dass die einfach sehr stark reduziert sind. Und dann haben sie zappelige Beine und untrige Schläfe. Das heißt, das ist der Weg, erstmal hinzugucken, habe ich denn hier mit diesen zappeligen Beinen auch einen niedrigen Eisenhaushalt? Und dann darf man auch nochmal bei Kindern gut hinhören, was essen die denn so? Und da gibt es ja auch die Oberspezialisten, die essen dann Nudeln mit Ketchup und dann wahlweise Knödel mit Soße oder so irgendwas bei uns in Bayern. Und Pommes mit Ketchup. Und das war es dann aber auch schon in der Varianz. Und da muss man ein bisschen gucken, dass es kann ganz, ganz oft sein, dass das eine blöde Kombination ist es wird wenig aufgenommen, es wird viel verbraucht. Und dann habe ich noch eine genetische Komponente und dann werden die symptomatisch. Das heißt aber umgekehrt, wenn ich den Eisenspeicher wieder aufgefüllt bekomme, können die tatsächlich ihre Symptome wieder verlieren. Deswegen lohnt sich das anzugucken und gut hinzuschauen, mit was habe ich da gerade zu
Und wie
tun.
kriege ich jetzt den Eisenspeicher bei den Kindern gefüllt? Also ohne, dass die jetzt protestieren, ja?
Also
Denen sämtliche Knödel, Brezen, Pommes etc. wegnehme, was natürlich eh gescheit wäre.
ja, die dürfen sie
Aber
schon essen. Sie sollten halt dazu noch mal ein bisschen was essen,
ja,
damit es
genau,
auch gesund
ja.
ist. Genau. Also man muss jetzt nicht unbedingt dauernd Schweinsbraten essen, wobei im Fleisch natürlich Eisen drin ist. Und zum Beispiel Haferflocken haben auch ganz viel
Ja.
Eisen und Nüsse und solche Sachen kann man mit rein variieren in das, was die Kinder vielleicht eh schon gerne essen. Da arbeite ich gerne mit Ernährungsberaterinnen zusammen, weil die schlau sind. Und sich die Pläne, also bei uns geht es zumindest so, dass sich die Pläne der Kinder anschauen oder die Kinder und die Eltern schreiben auf, was gibt es denn so zu essen, was mag er denn gerne? Und da geht es jetzt nicht darum, das, was sie gerne essen, zu verbieten, sondern die Variation größer zu machen, dass eben Eisen auch besser aufgenommen wird. Also zum Beispiel auch, wenn ich was Eisenhaltiges esse, dass ich was Vitamin C-Reiches dazu kombiniert, dass einfach das besser aufgenommen wird.
Aufgenommen.
Wenn es ganz, ganz gar nicht klappt, muss man es auch mal substituieren, also mit Eisentropfen, die machen dann aber wieder Bauchschmerzen. Gibt auch Tabletten, die man geben kann.
Aber das ist ein bisschen problematisch, oder nicht?
Ja, also schmecken alles nicht gut und das Mikrobiom des Darms freut sich auch nicht drüber, wenn es so überflutet wird, aber das sind eigentlich so die gängigen Methoden.
Also
Also
aber auch bei Erwachsenen Probleme, oder? So Eisensubstitution oder nicht?
ja, also das
Könnte auch mal
Eisentropfen
sein.
sind immer ein bisschen mit Bauchschmerzen verbunden, die zwicken ganz häufig. Tabletten gehen meistens. Aber die Frage ist immer, kriege ich genug damit rein in den Körper über diesen
Aufgefüllt.
Weg? Und wenn es, was sie aber nicht so häufig und nicht so gerne machen, weil das noch problematischer ist wie der orale Weg, also der Weg über die Nahrung und über Tabletten oder Tropfen, ist Eiseninfusionen zu geben. Das ist bei Kindern nicht häufig. Es gibt Fälle, wo man es machen muss, weil sie es sonst gar nicht reinkriegen in den Körper. Aber das ist aufwendig und nicht so angenehm. Also eine Eiseninfusion bei Kindern ist für beide Seiten nicht angenehm. Die Kinder mögen es nicht und wir Ärzte wollen es eigentlich auch nicht gerne geben. Man muss gut gucken, dass die Vene sich nicht so sehr stresst damit und man muss die Kinder gut überwachen. Und das ist immer mit einem stationären Aufenthalt verbunden. Das wollen die Kinder natürlich am allerwenigsten.
Ja, verstehe ich, ja. Aber es wollen die Erwachsenen auch nicht so
Das
gerne.
kann ich mir gut vorstellen, dass das auch für Erwachsene
Ja.
nicht angenehm
Und ich
ist.
glaube, soweit ich jetzt weiß, ich weiß, vielleicht liege ich da falsch, Sie wissen das besser. Ich glaube, es macht auch nicht jeder Arzt
Nee,
gerne.
macht auch nicht jeder Arzt. Also in den Kliniken können sie es natürlich gut
Ja,
machen, weil sie
ja.
dann die entsprechenden Überwachungsmöglichkeiten haben. Aber ambulant würde ich das tatsächlich nicht empfehlen.
Ja, okay, ja, verstehe. Also gut, jetzt hat man den Kind dann, dem armen Kindchen da Eisen aufgefüllt sozusagen und wartet jetzt ab, ob sich Besserung oder
Ja,
kann ich mit
also da muss man
Schmerzen.
gut warten, weil der Eisenspeicher sich langsam füllt. Also das ist nicht so gegeben und dann ist gut, sondern Sie müssen schon über ein paar Monate entweder die Nahrung anpassen oder tatsächlich substituieren, also ausgleichen mit Medikamenten, um überhaupt den Eisenspeicher wieder in die Höhe zu kriegen. Und dann gibt es unterschiedliche Ergebnisse, die manchmal erlebe ich es tatsächlich, dass die Eltern kommen und sagen, also ich sehe die dann regelmäßig, um zu gucken, ist das, was ich da tue, auch richtig. Manchmal sagen die Eltern, ach, das hat wunderbar funktioniert, jetzt brauchen wir es gar nicht mehr und kommen dann nach einer Zeit wieder und sagen, ah, oh, können wir den Eisenwert kontrollieren? Ich glaube, wir sind wieder niedrig, er kriegt wieder Symptome. Also bei manchen ist das ein sehr starker Zusammenhang, wo dann irgendwann die Eltern sehr sensibel sind und sagen, ah, ich glaube, wir machen besser wieder ein bisschen mehr Eisen. Jetzt kommen die Symptome wieder und wenn man es misst, ist es dann tatsächlich so. Und bei manchen gibt es eine Verbesserung, aber tatsächlich keine endgültige
Das sind
Lösung.
ja, das sind aber dann schon sehr gesundheitskompetente Eltern, ne? Also
Das
die
sind
doch.
sehr gesundheitskompetente Eltern oder auch
Ja.
welche, die dann sehr schnell verstanden haben, auf was wir schauen und können da mitgucken und sind dann eigentlich ein bisschen die Co-Therapeuten. Das wünscht man sich immer bei den Eltern, dass die da
Verstehe. Ja,
mit
natürlich,
ins
das
Boot
glaube ich.
kommen, weil die natürlich ihre Kinder den ganzen Tag sehen, zumindest mal am Wochenende oder auch die Schule kann man mal mit einbinden und sagen, macht uns doch mal eine Rückmeldung. Geht es denn ganz gut? Ist das, wenn die Kinder Nachmittagsunterricht haben, am Nachmittag dann plötzlich ein Thema, wird es dann unruhig, muss man was tun oder nicht?
Sind Sie denn da bei Ihren Studien auch auf die Schulen zugegangen? Also das erinnert mich so jetzt ein bisschen, ich habe auch Enkel, die Ganztagesschule gehen und die dort Essen bekommen. Also das wäre für mich auch so ein Punkt, wo man sagt, da könnte man vielleicht auch
Da könnte man
ansetzen,
nochmal
oder?
ansetzen. Ja, also da ist ja so weit sind wir leider noch nicht. Da ist ja der Kampf für oder gegen zu zuckerhaltige Lebensmittel schon
Ja,
ein
ja.
Riesenthema. Ob man da nochmal aufsetzen könnte und sagt, eigentlich müsste man auch noch nach eisenreicher Ernährung schauen. Das wäre mal ein Zukunftsprojekt, würde ich mal behaupten.
Ja, würde ich auch sagen. Also da müsste man wirklich im Gesundheitsbereich auch rangehen. Also weil das natürlich auch Auswirkungen, große Auswirkungen auf die Gesundheit der Kinder und auch der Erwachsenen natürlich hat,
Absolut.
weil sie dann später ja auch irgendwann einmal erwachsen sind. Ne?
Ja.
Also ja, und wenn man sich dann anschaut, was so die Kinder, gut, in einem bestimmten Alter kann man sie eh nicht mehr kontrollieren oder dann kaufen sie sie eher Leberkässemmel, Eiern zumindest,
Genau.
als Mittagessen. Wäre natürlich schon gescheit, wenn man dort gesündere Kost anbietet. Also es
Ja,
gibt.
oder vielleicht auch mal, also ich glaube, dass die Kinder auch gut sind, also vor Pubertät sind sie sehr gut, solche Dinge auch zu verstehen, Zusammenhänge zu verstehen. Und wenn man das mehr platziert und sagt, da gibt es gute Nahrung und nicht so gute Nahrung und was ist denn eigentlich schlau zu essen, dass du fit bleibst am Tag und
Ja.
was tut dir gut, da kann man
Ja.
schon landen.
Gut, da muss man zu Hause natürlich auch dran arbeiten. Das ist richtig, ja. Gut, jetzt habe ich dann das Kind bis zur Pubertät gut durchgebracht. Ja, das ist ja nicht immer so einfach, also
Nein.
ob mit oder ohne Erkrankung, ne?
Das stimmt.
Natürlich besser ohne. Aber wann fange ich dann an mit Dopaminbeigabe oder ja,
Ja,
Medikamentengebe?
tatsächlich möglichst spät. Möglichst spät, und zwar aus zwei Gründen. Einmal, weil es zu wenig Daten gibt, um wirklich gute Aussagen darüber machen zu können, wie wirkt sich die Gabe von dopaminhaltigen Substanzen im Kindes- und Jugendlichenalter aus. Da haben wir nicht so viel Daten und nicht so viel Erfahrungen. Und da sind wir sehr sparsam, weil wir wissen, dass das Thema im Erwachsenenalter einfach noch mal stärker wird. Und sie wollen nicht ihr Pulver verschießen, schon gleich am Anfang, ja, weil sie sonst immer in die Gefahr
Verstehe.
laufen, dass sie dann mit den therapeutischen Möglichkeiten an der Wand stehen und sagen, jetzt haben wir eigentlich schon alles durch und können gar nicht mehr geben. Also da sind wir sehr sparsam, aber halt auch, weil sie kein Medikament haben, was eine gute Zulassung hat im Kindes- und Jugendlichenalter. Das ist immer ein individueller Heilversuch, das ist immer schwierig, macht man in verzweifelten Fällen schon mal, aber eigentlich versucht man möglichst spät Medikamente einzusetzen.
Können Sie mir da ein Beispiel geben von einer zugelassenen Medikament schon für Kinder, oder?
Oh, da gibt es ganz wenige. Also sie können
Also.
Dopamin arbeiten, aber das war es dann schon fast.
Ah ja, okay. Wie sieht's aus mit, also ich selber nehme Rotikotin.
Ja, Pflaster.
Das wäre
Ja.
bei Kindern einfach zu verabreichen auch,
Das stimmt. Da gibt es
aber
auch schon Untersuchungen dazu, aber keine Zulassung. Also sie
ah.
haben das Problem, dass sie bei den Kindern, also sie können sich immer auf Studien berufen, die das mal untersucht haben, aber meistens hat es keine Zulassung.
Ah ja, okay. Das muss die EMA, oder? Wird das oder wer
Ja,
werden
eigentlich
das?
müssten sie Studien machen mit einer gewissen Menge gleichaltriger Patienten, um zu gucken, was machen die Nebenwirkungen, was machen die Wirkungen. Und da kriegen sie schon gar nicht so eine große Gruppe zusammen, dass sie das statistisch sauber darstellen können. Deswegen ist es immer so ein bisschen, haben wir eine Studie gemacht, haben wir gesehen, könnte man empfehlen, könnte man nicht empfehlen. Oder
Wie
was?
hoch? Aha, ja. Habe ich, danke, Entschuldigung, jetzt habe ich
Ja,
es
passt schon.
Wie hoch ist denn die Evidenz bei Kindern?
Die Evidenz oder die Prävalenz?
Evidenz.
Für?
Bei Kindern mit RLS weiß man
Also
das.
meinen Sie, wie häufig es vorkommt?
Wie häufig, ja?
Ja, also die Häufigkeit ist, wenn Sie die Daten anschauen, geht man mal so davon aus, dass so zwischen 2 und 4% der Kinder das haben. Wir glauben aber, dass das eine Unterschätzung ist.
Aha.
Also da müssen wir tatsächlich auf unsere Studien warten, die das nochmal genauer anschauen. Aber das scheint tatsächlich zu gering zu sein. Wenn man hört, wie viele berichten, dass sie es schon im Kindesalter hatten, müssen das mehr sein.
Das
Aber wie
heißt,
gesagt, nachdem es so schwankend ist, erfassen sie wahrscheinlich tatsächlich nicht alle. Und ich weiß nicht, wie viele in dem Topf ADHS tatsächlich eigentlich ein Restless-Legs-Thema haben.
Ah ja, okay. Also ich sehe schon, das ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema und
Ja,
sehr.
es ist wahrscheinlich, muss man. Oder wird es besser werden, wenn man das Thema noch mal mehr in den Fokus rückt, dass es im Kindesalter auch sein kann? Also wenn man darüber spricht und sensibilisiert und auch die niedergelassenen Kinderärzte noch mal darauf hinweist, das tun wir in Fortbildungen, dass sie da mitgucken müssen, dass da ein Unterschied besteht zwischen einem ADHSler und einem Patienten, der eine ADHS-Diagnose hat und einem Patienten, der über Restless-Legs-Syndrome Symptome klagt. Das ist natürlich dann auch immer ein bisschen in der Zeitnot, die der niedergelassene Kinderarzt hat, schwierig, das bis ins letzte Detail immer auseinander zu tüfteln.
Das heißt aber, Sie haben eigentlich für Ihr Leben ausgesorgt mit diesem Studienthema.
Also da sind wir noch in den Kinderschuhen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, da
Ja,
muss
ja.
man viel gucken und schauen.
Inschauen, ja.
Es ist tatsächlich wie eben bei anderen Krankheiten, die nicht so häufig Thema sind oder die nicht so auffallen, schwierig. Also ich kenne das von anderen selteneren Krankheiten, dass man da erst eine Gruppe Menschen finden muss, die sagen, okay, wir schreiben uns das auf die Fahnen, wir forschen darüber, weil es jetzt nicht jeden Tag zur Tür reinkommt und so ein drängendes Problem ist, dass man dringend was machen muss. Für den Einzelnen, der es hat, ist es ein drängendes Problem.
Ja.
Aber in der Summe der Patienten ist jetzt jemand mit unruhigen Beinen nicht das primäre Hauptgeschäft, in Anführungszeichen, wo sich ein niedergelassener Kinderarzt kümmert. Das ist im Erwachsenenalter deutlich anders.
Obwohl es da natürlich auch sehr lang dauern kann,
Da
bis
kann
man
es
die
lange dauern.
richtige Diagnose hat. Also ich selbst habe da einen sehr langen Weg hinter mir,
Höre ich auch oft,
hinter
ja.
mich gebracht und hört es auch teilweise von anderen Betroffenen, die noch länger gewartet haben auf die
Ja,
richtige Diagnose.
also ich habe meine Zeit lang in einem Erwachsenen-Schlaflabor gelernt, meine Ausbildung da gemacht. Und da fand ich das ganz beeindruckend, was auch die, also wurde auch immer nach Restless-Legs-Symptomen gefragt, bei jeder Vorstellung in der Schlafambulanz, egal mit welcher Problematik der Patient kam. Und was mir da so aufgefallen ist, dass wenn man nicht ganz gezielt fragt, die Patienten häufig gar nicht von den unruhigen Beinen berichten. Da ist anderes nochmal relevanter und steht im Vordergrund, weil sie es schon so lange kennen. Also ältere Herrschaften haben mir dann schon auch angedeutet, ja, sie wüssten jetzt gar nicht, was das jetzt hier in einer Schlafambulanz berichtenswertes wäre, weil das mit den Beinen, das kennt man schon, da geht man dann in die Dusche und tut kalt duschen oder mit einer Bürste nochmal ruppeln
Genau.
oder Sie haben ein Ehepaar, das sich vorstellt und die Ehefrau sagte, man hält es gar nicht aus, weil er so schnarcht. Dann sagt der Ehemann, ja, aber mit dir halte ich es gar nicht aus, weil du kannst dich
Wenn du
nicht
die Beine
stillhalten beim
rumpelst.
Fernsehen. Also so hat man dann
Genau,
plötzlich
ja.
mehr Patienten im Raum als ursprünglich angenommen. Aber das kenne ich tatsächlich eher aus den Vorstellungen von Erwachsenen. Aber da muss man oft auch ganz genau fragen, haben Sie so ein Thema, kennen Sie das? Und die große Herausforderung im Kindesalter ist, dass sie eigentlich bei Konzentrationsstörungen dran denken müssen, dass A, vielleicht der Schlaf ein Thema hat und dass vielleicht der Eisenstoffwechsel ein Thema ist und dass vielleicht ein Kind, das unruhig ist, nicht unruhig ist, sondern unruhige Beine hat.
Gut, das ist also ein ganz wichtiger Faktor, den Sie da jetzt ansprechen. Und man muss sagen, ich ja, man muss eigentlich die Kinder und selbst von Betroffenen also ja, mit idiopathischem RLS, oder? Witzigerweise hat ein Arzt gesagt, idiopathisch sagen die Ärzte nur dann, wenn sie nicht wissen, woher es kommt. Ist. Genau. Das fand ich eine sehr schöne Bezeichnung. Ja, dass man da anders drauf guckt. Also das heißt, wir müssen noch mehr die Thematik publik machen und noch stärker ansprechen, dass man bei Kindern mehr drauf achtet. Also weil eben diese Fehldiagnosen da sind und weil die Kinder sie nicht so äußern können oder ausdrücken können, wie ein Erwachsener. Selbst Erwachsene haben ja Probleme manchmal damit. Ne?
Ja, und wir haben natürlich auch Patienten, die aufgrund ihrer Entwicklungseinschränkung zum Beispiel gar nicht eine sprachliche Ausdrucksweise haben und die häufig von Unruhe geplagt werden. Also das sind dann oft die Eltern, die sagen, das ist ein ganz schlechter Schläfer, der kommt gar nicht zur Ruhe. Und ich habe einen sehr netten Kollegen in Kanada, der sich sehr mit dem Thema auseinandersetzt, auch bei schwerst mehrfach behinderten Kindern, sagt, also von dem, was ich berichtet bekomme, und die Eltern schicken oft auch Videos, um zu zeigen, was sie meinen, sagt er, da ist nun sicher ein großer Prozentsatz auch dabei, die eigentlich Symptome von unruhigen Beinen haben, die gar nichts mit der anderen Entwicklungsstörung zu tun hat.
Ja, verstehe.
Auch
Ja,
der macht so den Feldzug, schaut mal nach dem Eisen und kommt da auch auf
ja,
spannende
ja,
Daten.
ja, ja. Es ist auf jeden Fall sehr, ja, sehr breites Thema.
Auf jeden Fall.
Ich will jetzt sagen, idiopathisch, weil wir nicht wissen, woher es kommt. Also ich weiß jetzt mittlerweile, dass mein Vater hatte, weil, also da habe ich mir immer schon als Kind gefragt, warum der mit den Beinen ständig herumhampelt und herumzappelt. Ja, also der hat sich dauernd bewegt. Der wusste also gar nichts von RLS natürlich. Im späteren Alter mit Diabetes hat er dann Neuropathien entwickelt. Ja, also das war dann schon diagnostiziert, aber dann wusste ich auch schon, dass ich RLS habe. Aber als Kind habe ich das nur, ja, so wahrgenommen. Allerdings muss ich sagen, das hat uns ein anderer Schlafforscher vor kurzem gesagt, dass die Sportler sich zu, wenn die zu viel Bewegung machen, dass man dann stärkeres RLS-Ausschlag, also Arousal hat, weil die Dopaminausschüttung zu stark ist. Ja, das ist wahrscheinlich bei Kindern dann noch stärker vorhanden, nehme ich an, oder? Weil die bewegen sich ja noch mehr.
Ja, und manchmal neigt man ja da auch dazu, gerade bei denen, die so einen Bewegungsdrang haben oder so unruhig werden oder auch so ein bisschen eins drüber sind, kurz vorm Einschlafen, ja, wo man so den Eindruck hat,
Ja,
der ist
ja.
noch nicht ausgepowert. Das ist ja ganz häufig, dann machen die Eltern auch das, dass sie da sagen, der muss jetzt nochmal durch die Gegend sausen dürfen oder den muss ich vorm Schlafen gehen nochmal so richtig auspowern. Und das stimmt bei denen, die deswegen unruhig sind, weil sie noch nicht sich genug bewegt haben, damit tut man was Gutes. Aber so unmittelbar vor dem Schlafen gehen und sie haben einen Patienten dabei, der ein Restless Legs hat, da tun sie natürlich nichts Gutes, weil das dann erst recht appelliert. Also die Empfehlungen da sind schon zu Sport, aber jetzt nicht zu übermäßigem Auspowern, um die Symptomatik nicht anzuheizen.
Das heißt, das Kind schon runterfahren auf
Das gilt
Schlaf.
Erstmal für alle, ja. Aber sie haben eigentlich alles am Abend nochmal so einen Second Wind, wo sie nochmal Gas geben und sagen, eigentlich so ein kleiner Widerstand gegen diese Müdigkeit und Einschlafsituation. Die wollen ja alle eigentlich nicht ins Bett. Und da sind die häufig nochmal so ganz aktiv körperlich, bevor es dann kippt. Also bei uns heißt es immer, bis einer weint. Das geht so lange gut, bis dann einer weint. Weil man merkt, die Müdigkeit ist eigentlich schon so groß, dass die jetzt eigentlich nur noch sich austoben, weil schon zu viel. Aber Bewegung am Tag, möglichst auch am Tageslicht, ist da schon auch ein Schlüssel, um dann genügend Möglichkeiten zu haben, runterzufahren am Abend, wenn es Zeit wird, ins Bett zu gehen.
Ja, verstehe.
Also so schlafhygienische Maßnahmen sind auch für Kinder und Jugendliche, die da so unruhige, zappelige Beine haben, wichtig, um eben nicht in die falsche Richtung zu verstärken. Also regelmäßige Bettzeiten sind also der Klassiker, Reduktion auch von Medien vorm Schlafen gehen, um da nicht den Effekt auch noch zu haben, dass die dann eine verspätete Melatoninausschüttung kriegen, nicht mehr schwer Abendessen, keine koffeinhaltigen Getränke am Nachmittag. Da ist man immer ganz verwundert, dass nicht unbedingt allen bewusst ist, dass so Sachen wie Cola oder Spezi auch nicht so ganz hilfreich sind. Kaffee trinkt der Korn. Ja, aber Spezi dann schon. Und dann hat man so ein
Was in
bisschen.
der Früh vertrösten, ja.
Ja, also manchmal
Ja.
sind
Naja,
solche
das
Gespräche
Thema,
ganz lustig,
also
wenn man dann drauf kommt, man spricht nicht die gleiche Sprache und meint nicht das Gleiche. Ja.
ja, das stimmt, ja. Oft ändert sich ja auch die Urlaubssituation oder die Feriensituation, da ist es ja manchmal auch anders, ja. Also, dass das Kind anders sich verhält als in der Schulzeit. Deswegen ist wahrscheinlich Diagnostik auch schwierig, dann nehme ich an.
Ja, wobei das manchmal ganz guter Hinweis ist. Wenn es ganz anders läuft in den Ferienzeiten wie zu den Schulzeiten, dann hat die Umgebung natürlich irgendeinen Effekt, ja, also ein Umgebungsmoment. Manchmal, wenn die Kinder so angespannt sind, dann kann es schon auch mal der Stress in der Schule sein, der sich da zeigt und eine Einschlafstörung macht, weil noch so viel im Kopf ist. Und oder eine ungute Situation, eine Überforderungssituation oder auch mal eine Mobbing
Auch zu Hause,
Geschichte, die nicht berichtet wird, ja, und man
ja.
den Eindruck hat, boah, also was ist denn das? Und dann erst spät drauf kommt, da ist nochmal ganz was anderes im Busch. Also da darf man durchaus eher auch dran denken, dass die Umgebung eine Rolle spielt. Und wenn es sich total entspannt in
Das
den
ist richtig.
Ferienzeiten und da gar keine Unruhe ist, dann hat es sehr vermutlich was mit der Schulsituation zu tun.
Ja, oder der häuslichen Situation, das
Oder
kommt
der häuslichen Situation, ja.
auch vor, ja. Aber da sind wir schon fast bei einem anderen Thema, aber ich würde wirklich sehr, sehr gerne noch einmal ein Podcast mit Ihnen vielleicht machen, wenn Sie erlauben. Und mit Ernährung, das ist doch ein sehr wesentlicher Faktor, vielleicht auch
Absolut.
psychologische Faktor dazu, also
Gerne.
bei Kindern und Kinder und Gesundheit bei Kindern, das ist mir auch natürlich sehr wichtig, weil ich auch jede Menge um mich herum habe.
Sehr gut.
Ja, was schön ist
Ja,
natürlich.
absolut,
Ja,
absolut. Hält
aber
selber
man will
jung.
ja, es hält jung und man will ja auch, dass alle gesund sind. Und,
Das stimmt.
ja. Aber fürs Erste bedanke ich mich jetzt erst einmal ganz herzlich bei Ihnen für
Sehr
den
gerne.
Bericht. Und wenn die Studie dann abgeschlossen ist, wahrscheinlich noch ein bisschen hin, ne?
Das dauert noch ein bisschen, ja.
Dauert noch ein bisschen. Aber dann werden wir uns noch einmal hören und sehen.
Wunderbar.
Vielleicht über die Ergebnisse. Vielleicht gibt es wieder was Neues. Und vielleicht
Es gibt ja Gott sei Dank immer wieder mal
immer,
was
immer was
Neues.
Neues. Auch wenn es nicht idiopathisch ist. Aber vielleicht auch die Ernährung mit reinnehmen. Also
Die ist
das
ganz
ist auch ein
spannend.
sehr, sehr wichtiges Thema für uns
Ja.
alle.